Birgit Kersten Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit.
Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte gerne heute mit dir im weiteren Nachdenken über das, was ich in der letzten Episode gesagt hatte, nämlich über die Tatsache, dass wir auch in Führung manches Mal so richtig daneben greifen, wie wir damit umgehen, wie wir unsere Emotionen regulieren können, möchte ich gerne heute mit dir über die Fehlerkultur sprechen. In vielen Seminaren, wenn es um Teamentwicklung geht, aber auch wenn ich im Coaching mit einzelnen Führungskräften spreche und arbeite, geht es häufig darum, ja, wir brauchen eine Fehlerkultur. Und alle nicken, alle finden das ganz wichtig und irgendwie alle haben irgendwie eine Idee, was sie damit verbinden. Jetzt muss ich gleich an dieser Stelle dir, falls du das auch so machst, den Zahn ziehen. Denn schlechte Nachricht, eine Fehlerkultur hat dein Team bereits, hat dein Unternehmen bereits. Es geht also nie um die Frage, ob du in deinem Team, in deinem Unternehmen, in deinem Umfeld, in deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften, in deiner Familie eine Fehlerkultur hast. Es geht immer darum, wie diese Fehlerkultur aussieht. Das heißt, hier geht es also nicht um die Frage, naja, was muss man jetzt tun, damit man eine Fehlerkultur hat, sondern es geht um die Frage, was kannst du dafür tun, damit in deinem Team, in deinem Unternehmen, in deinem Umfeld, in deinen Beziehungen und in deiner Familie eine Fehlerkultur Einzug hält oder aber gestaltet wird oder aber bewahrt wird, die es ermöglicht, dass aus Fehlern gelernt wird und eben nicht die Schuldfrage, sondern die Lernfrage verhandelt wird. Also, weißt du, in all den Jahren, und ich bin jetzt mittlerweile gut 20 Jahre als Trainerin und als Coach unterwegs, habe ich keine Führungskraft kennengelernt, die irgendwie proklamierte, ich möchte gerne nickelig sein, ich möchte gerne nachtragend sein oder vorwurfsvoll. Wenn ich Menschen, die in Führung sind oder in Führung gehen wollen, danach frage, wie sie führen wollen, dann gehört immer eine Qualität, und egal in welchen Worten das dann gesagt wird, es gehört immer eine bestimmte Qualität dazu, die die meisten Menschen dann für sich gerne labeln möchten. Ich möchte gerne wohlwollend sein, ich möchte gerne, dass meine Mitarbeitenden keine Angst vor mir haben, ich möchte gerne, dass wir miteinander aus Fehlern lernen, ich möchte gerne die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden fördern. Also alles irgendwie so ringsherum um alles das, was es braucht, um mit Menschen so umzugehen, dass eben Fehler dazugehören. Doch spannend ist, manches Mal habe ich ja auch die Gelegenheit, wenn ich mit unterschiedlichen Ebenen arbeite in bestimmten Projekten, dann auch die Mitarbeitenden der entsprechenden Führungskräfte, die ich zu dieser Frage befragt habe, kennenzulernen. Und diese Mitarbeitenden, und das ist leider nicht selten, beklagen sich darüber, dass tatsächlich eher vorwurfsvoll, nachtragend, manchmal cholerisch, manchmal sehr, sehr unzuverlässig, sehr, sehr explosiv oder sehr, sehr wackelig darauf reagiert wird, wenn Fehler stattfinden. Also, eigentlich offensichtlich etwas, das eine tun wollen, aber es nicht wirklich durchsetzen können, nicht wirklich leben können. Wie kommt das, frage ich dich und mich. Auf der einen Seite wohlwollend sein, wertschätzend sein, zugewandt sein und aus den Fehlern lernen wollen. Ne, ja eben, statt der Schuldfrage die Lernfrage stellen. Aber es eben dann doch nicht zu schaffen. Vielleicht kennst du das, wenn du jetzt zuhörst und dich selbst dazu befragst. Sowohl in deiner Art, wie du führst, in deiner Führungs- in deinem Führungsverhalten, als aber auch in der Frage, wie du in deinem Umfeld damit umgehst, wie deine Beziehungen gestaltet sind, deine Freundschaften und wie du deine Familie prägst. Fehlerkultur fällt nicht vom Himmel, egal wie sie ist, ob gut oder schlecht. Sie steht, und das ist eine der wesentlichsten Nachrichten, und deswegen mache ich überhaupt diesen Podcast, diese Episode hier gerade, sie steht in enger Beziehung zu dir. Denn ob in Führungsverantwortung, ob als Teil des Teams, ob in deinem Umfeld, Nachbarschaft oder aber Kollegium, ob in deinen Freundschaften oder aber in deiner eigenen Familie, bist du Teil der gesamten Systeme. Und mit dem, wie du mit Fehlern umgehst, eben auch ein maßgeblicher Teil. Nämlich genauso großer Anteil wie alle anderen drumherum. Deswegen habe ich hier zwei Fragen für dich. Wie groß ist deine Fehlertoleranz im Umgang mit anderen? Also Beispiel. Eine Mitarbeiterin hat deinen Auftrag suboptimal ausgeführt oder zumindest maximal anders als du. Dabei ist nicht wirklich ein hundertprozentig gutes Ergebnis rausgekommen, so eins, mit dem man leben kann. Wie gehst du damit um als Führungskraft? Guckt jetzt hier so dein Perfektionismus um die Ecke? Der ja eigentlich sagt, na ja, das ist ja der Grund, weswegen ich es eben nicht an meine Güte, die Sibylla Fischer gebe, sondern eben lieber selber mache. Na, da sollten wir beide nochmal über Delegation nachdenken. Denn tatsächlich ist Perfektionismus an dieser Stelle ja wirklich irgendwie so der Konterpart zu einer guten Fehlerkultur. Je perfekter du sein möchtest, je perfekter du dein Team aufbauen möchtest, desto weniger lässt du einer wohlwollenden Fehlerkultur Raum. Das ist jetzt leicht dahergesagt, und wenn du wirklich damit ein Thema hast, dann macht es Sinn, dass du dich damit nochmal auseinandersetzt. Denn du hast als führungsverantwortliche Person, aber auch in deinen gesamten anderen Lebenskontexten und Beziehungen eine Verantwortung. Und die lautet nicht in erster Linie, perfekt zu sein, auch wenn du das gegebenenfalls in deiner Biografie gelernt hast. Ich hatte vor vielen Jahren, das ist wirklich schon einige Zeit her, ich glaube 5 oder 6 Jahre ist das her, hatte ich eine Freundin von mir als Mitarbeiterin bei mir eingestellt. Die hatte so 3 oder 3,5 Jahre oder 3 oder 4 Jahre bei mir gearbeitet und war zuständig für einen bestimmten, sehr wesentlichen, öffentlichkeitswirksamen Bereich. In diesem Bereich habe ich viel investiert. Und es ging darum, dass dann tatsächlich hätten Kunden, also Customer Management hätte da stattfinden müssen. Und das habe ich irgendwann, ja, ne, auch ich habe da an dieser Stelle einen Fehler gemacht. Darüber reden wir dann gleich, wie wir mit eigenen Fehlern umgehen. Aber ich habe eben da zu selten und zu oberflächlich kontrolliert. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass mir aufgrund eines mangelhaften Customer Relation Managements von meiner mitarbeitenden Freundin in diesem Fall, also wirklich ein großer, großer Geldbetrag verloren gegangen ist. In meinem Unternehmen, ich hatte damals 4 oder 5 Mitarbeitende und ich war diejenige, die tatsächlich den ganzen Laden finanzierte, waren dann eben 15.000 Euro mal ebenso verloren in den Sand gesetzt, eine große Summe. Und ich habe das entdeckt und habe auf der einen Seite sehr wohl schon Gespür dafür gehabt, na ja, ich hätte auch anders kontrollieren müssen, habe aber auch, und das war das total Schlimme für mich, bei meiner Kollegin, in diesem Fall meiner Freundin, irgendwie gar keine Einsicht erlebt für das, was da an Drama stattfand. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, wenn du über Fehler von deinen Mitarbeitenden nachdenkst, dass dir irgendwie so der Eindruck entsteht, da gibt es überhaupt gar keine Einsicht über die Dramaturgie, die dahinter liegt. Ich hatte nach allen Regeln der Kunst mich vorbereitet, mein Feedback und so weiter und so fort. Als ich das aber in dem Gespräch dann tatsächlich nochmal von ihr auch wiedergespiegelt bekam, dass sie das überhaupt nicht versteht, warum ich mich hier so anstelle, bin ich ausgeflippt. Tja, das mal ebenso zu einer Fehlerkultur, ne? Ich wollte natürlich wohlwollend sein, konstruktiv. Und dabei ist mir irgendwie die Reißleine gerissen. Vielleicht passiert dir das auch. Und wenn ja, dann gibt es jede Menge Episoden, die ich hier in den letzten Monaten, aber auch in den letzten Jahren zu Emotionsregulation und so weiter jetzt schon veröffentlicht habe. Da schau einfach mal rein. Die findest du garantiert auf meiner Seite. Das heißt, die Frage, wie gehst du tatsächlich mit den Fehlern von anderen um, ist die Frage, wie sehr akzeptierst du, dass Fehler passieren? Gehen wir mal in den privaten Bereich. Deine Kinder, dein Partner und du, ihr habt geteilte Aufgaben zu Hause. Also, jemand muss einkaufen, jemand ist fürs Aufräumen zuständig, jemand macht den Balkon, die Garage oder den Garten oder jemand ist fürs Kochen zuständig. Doch deine Kinder oder aber deine Partnerin oder dein Partner haben das nicht so gemacht, wie du dir das vorstelltest oder manches vergessen oder manches heute nicht geschafft oder vielleicht ist beim Aufräumen ein Glas oder eine Vase zerdeppert oder eine schöne Lampe irgendwie kaputt gegangen. Wie gehst du damit um? Und hier finde ich es total spannend. Ähnlich wie ich es dir eben erzählt hatte mit meiner Freundin, die damals meine Kollegin war, geht es natürlich um die Frage an dieser Stelle, wie gehe ich mit meinem Ärger erst einmal um? Denn der hat ja auch eine Berechtigung. Aber danach, was verhandle ich, die Schuld oder die Lernfrage? Die zweite Frage, die ich dir hier stelle, ist, wie gehst du mit dir selber um, wenn du Fehler machst? Ich habe in meinen Coachings, in den Einzelsessions mit ganz vielen Führungskräften und wie gesagt, seit 20 Jahren bin ich in diesem wunderbaren Beruf unterwegs und begegne ganz tollen Menschen. Und trotzdem sitzen da immer wieder tolle Menschen und verzweifeln, weil sie einen Fehler in ihrem Leben gemacht haben. Weil sie vielleicht mal eine ist ganz verzweifelt, weil sie abgetrieben hat. Eine ist ganz verzweifelt, weil sie sich getrennt hat. Einer ist ganz traurig und betroffen, weil er die Beziehung zu seinen Kindern nicht gepflegt hat. Einer ist total hilflos und wirklich mit dem Rücken zur Wand, weil er irgendwie all seine Gelder verloren hat. Es gibt also wirklich, wirklich, wirklich dramatische Fehler, die wir in unserem Leben machen. Brené Brown sagt dazu, dass wir meistens über diese Fehler nicht nur betroffen sind, sondern auch beschämt sind. Wir schämen uns dafür, weil wir irgendwie die eben nicht mit Politur belegen können. Wir können damit nicht glänzen. Ähnlich wie ich die Diskussion mit meiner Freundin damals hatte, die als meine Kollegin von mir richtig lang gemacht wurde. Das war meines Erachtens nach im Nachgang kein richtiges Verhalten. Und ich bin davon überzeugt, dass sie das auch so sieht. Wie gehen wir damit um? Wenn wir feststellen, wir haben so richtig uns fehlerhaft verhalten. Uns ist ein großer Fehler unterlaufen. Wir haben was übersehen, wir haben was falsch entschieden. Wir haben was durchgehen lassen. Ich habe jetzt vor kurzem mit jemandem gesprochen, der als Unternehmer ganz, ganz traurig hier bei mir gesessen hat und gesagt hat, er hat ganz lange nicht richtig kontrolliert und damit sind ganz viele Fehler und damit auch ganz viele Gelder für sein Unternehmen verloren gegangen. Also Fehler passiert und Gelder verloren gegangen. Fehler, die dir passieren. Nun, ich habe mich bei meiner Freundin damals entschuldigt und um die Freundschaft zu halten, haben wir uns beruflich voneinander getrennt. Wir sind heute noch befreundet miteinander und treffen uns, wenn wir uns treffen, haben wir immer sehr herzliche, sehr liebevolle, freundschaftliche Abende miteinander. Also, das ist gut gegangen. Ich glaube, manches Mal jedoch ist eben die Bitte um Entschuldigung natürlich das eine, doch die eigentliche Frage dahinter ist, hören dann so die inneren Stimmen, die dir Vorwürfe machen, meine Güte, da hast du dich aber schlecht verhalten, meine Güte, das war aber dumm von dir, meine Güte, was ist denn in deinen Kopf gefahren? Ja, wieso hast du dich denn so entschieden? Das ist doch dramatisch. Also, ja, diese stillen, heimlichen, leisen, stetigen Vorwürfe, die an dir nagen. Was machst du mit denen? Ich habe in einem anderen Podcast, den ich mit einer guten Freundin von mir, mit der Tanja Gatzke habe, nämlich den Persönlichkeits-Energizer, da haben wir darüber gesprochen, was wir so bereuen und so weiter. Und ich habe an der Stelle mal erzählt davon, dass mein Mann und ich, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, unser Haus verkauft haben. Das war ein großes Haus, ein schönes Haus. Wir als Familie haben es geliebt und mein Mann und ich auch. Aber es war uns zu groß damals. Und diesen Verkauf, den habe ich Jahre später lange bereut. Ich brauchte wirklich eine Zeit, um darüber hinwegzukommen und es mir zu vergeben. Und damit sind wir bei einer wesentlichen Frage. Was braucht es eigentlich, um eine Fehlerkultur, eine wohlwollende Fehlerkultur, die eben nicht die Schuldfrage, sondern die Lernfrage stellt, was braucht es, um diese Fehlerkultur zu etablieren? Ja, vielleicht ist es erst einmal wichtig, dass du und ich erneut und das nicht nur theoretisch, sondern ganz, ganz wahrhaftig zugeben, Fehler passieren. Ich habe mal gesehen, gelernt, dass es pro Stunde 2 bis 4 Fehler unterlaufen, dir und mir. Pro Stunde. Will man nicht glauben, ne? Habe ich auch erst nicht. Muss ich dir sagen, aber nun denn, doch, es scheint so zu sein. Das heißt, also, was braucht es? Und hier habe ich eine Sache schon mehrmals gesagt. Insgesamt sind es meines Erachtens nach 3 Dinge. Das erste ist, was braucht es also, um eine gute Fehlerkultur zu etablieren? Das erste ist eben, statt der Schuldfrage die Lernfrage zu stellen. Dabei gibt es sowohl im beruflichen wie im privaten Kontext, wenn Entscheidungen gefallen sind, wenn Fehler passiert sind, wenn Dinge sozusagen in die Sackgasse gelaufen sind, wenn sie fehlerhaft waren, wenn sie ins Unterirdischste geführt haben, ja, dann sind sie auf jeden Fall schon mal passiert. In dem Circle of Influence heißt es dann an dieser Stelle, ja, es ist, wie es ist. Ich kann mich natürlich 17 Jahre damit auseinandersetzen, mich geißeln, mir Vorwürfe machen oder meinem Gegenüber Vorwürfe machen, kann ich alles machen. Allerdings kann ich in dieser Rückwärtsgewandtheit eben nichts mehr verändern. Es ist, wie es ist. Bedeutet an dieser Stelle natürlich kongruent meinen Ärger zu sagen. Kongruent, also nicht so wie ich damals mit meiner Freundin, sondern kongruent. Kongruent bedeutet, und das, also jedes Mal, wenn es mir gelingt, ist das eine großartige Gesprächsebene, auf der dann mein Gegenüber und ich ins Gespräch, in den Kontakt, in die Lösung kommen. Ja, wenn ich ganz offen darüber rede, das, was da gerade passiert ist, hat mich sehr geärgert. Nichtsdestotrotz müssen wir gucken, wie wir das für die Zukunft anders aufstellen. Lass uns bitte nach einer Lösung suchen, damit eben diese Ärgernisse nicht mehr stattfinden. Das ist der eine Punkt. Dazu braucht es, und hier sind wir, du weißt, dass ich davon überzeugt bin, Persönlichkeit ist das Nonplusultra für Führung. Ja, das heißt, an der Stelle braucht es für dich und für mich ein Gespür für uns selbst. Dazu habe ich auch jede Menge Episoden. Ich nenne gleich in den Notes einige, die du dann nochmal aufrufen kannst, wenn du da nochmal näher reinhören möchtest. Eine davon ist zum Beispiel die Frage nach dem authentisch Führen oder nach Die Episode ist im Mai 23 erschienen. Oder aber die reflektierte Führungskraft ist eine gute. Die ist im November 23 erschienen. Ja, wir haben auch, wie gesagt, du findest einige in den Notes. Der zweite Aspekt, um eine Fehlerkultur zu etablieren, die eben wohlwollend ist und nicht vorwurfsvoll, liegt darin, dass wir loslassen. Weil, ne, es ist, wie es ist. Ich lasse das, was in der Vergangenheit ist, los. Jetzt weiß ich, dass das ein großes Wort ist. Weil natürlich direkt auf der anderen Seite dieser selben Medaille steht die Frage nach der Qualität und der Kompetenz von Vergebung. Das ist ein großes Wort. Und manche Fehler sind leichter zu vergeben, loszulassen als andere. Bei manchen wiegt eben die Schuldfrage so schwer, dass es wirklich dich und mich oder auch andere verfolgt. Ich habe mal mit jemandem gearbeitet, diese Person hatte eine sehr hochdotierte Position in einem großen Konzern und die saß bei mir und konnte ihren Vater nicht loslassen, der ihr in seinem Verhalten so viele beschämende, verletzende Dinge gesagt und getan hat, dass sie regelmäßig darüber eben stolperte. In ihrem Verhalten griff sie dann eben häufig zu wenig kongruentem Verhalten. Sie wollte gerne eine wohlwollende Fehlerkultur, rastete aber regelmäßig dabei aus. War cholerisch und bei ihren Mitarbeitenden hatte sie sogar Angst geschürt und viele ihrer Mitarbeitenden sind krank geworden oder einfach aus dem Team rausgegangen. Das heißt, an der Stelle möchte ich hier nicht leichtfertig mit dir über Loslassen und Vergeben reden, aber ich möchte mit dir darüber reden, dass wenn du es nicht tust, wenn du an den Vorwürfen beim anderen festhältst, wenn du an den Glaubenssätzen festhältst, dass der andere sich nur hätte anders verhalten müssen, dann wäre aus dir jemand anders geworden, dann gibst du dem anderen, ob es nun dein Vater, deine Mutter, dein Onkel, der Lehrer oder die Lehrerin, die Oma, die Professorin oder wer auch immer war, dann gibst du diesen Personen Macht über dein Leben und entmachtest dich selbst. Du machst dich zu einer Nebenschauspielerin, zu einer Nebenrolle in deinem eigenen Leben. Die gute Nachricht an dieser Stelle ist, loslassen und vergeben ist nicht gleich Versöhnung. Also das bedeutet noch nicht heile, heile Gänschen. Es bedeutet loslassen, zu erkennen, dass deine Erwartung, dass beim Gegenüber die Erkenntnis von der eigenen Verantwortung für das Fehlverhalten nicht existiert, das befreit. Mir hat das enorm geholfen damals im Umgang mit meiner freundschaftlichen Kollegin oder mit meiner kollegialen Freundin, sagen wir es mal so. Ja, mir hat es geholfen zu verstehen, sie versteht gar nicht die Dimension dessen. Aus irgendwelchen Gründen war da für sie Schluss. Und das Loslassen war für mich die einzige Chance. Ich hätte sonst bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag darum kämpfen, buhlen, werben, schimpfen können und das wäre irgendwie nicht durchgedrungen. Das heißt also, loslassen und vergeben macht hier, mach dem anderen keinen Gefallen, sondern sorg dafür, dass du statt aus der Rückwärtsgewandtheit eben in die Zukunftsgewandtheit gehen kannst. Du kannst damit anfangen zu gestalten und Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen. Naja, und das Dritte, ja, was es braucht, um eine Fehlerkultur wohlwollend zu gestalten, in der gelernt wird und nicht in der Vorwürfe gemacht werden, ist die Frage nach dem Splitter und dem Balken in dem eigenen Auge. Häufig monieren wir uns dann vielleicht über die Unpünktlichkeit, über die Laissez-faire-Art meines Kollegen, über die Art und Weise, wie manchmal mit Zahlen umgegangen wird, wie manchmal mit Menschen umgegangen wird und übersehen vielleicht, dass aufgrund meiner eigenen Biografie ich eben nicht immer angemessen reagiere, nicht immer hundertprozentig gebe. Denk daran, ne? 2 bis 4 Fehler pro Stunde. Ob im Großen oder im Kleinen. Es ist wirklich hilfreich, darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet. Und hier möchte ich nochmal zu meinem ersten Votum in Bezug auf den Perfektionismus. Ja, man kann ja sagen, naja, also sehr hilfreich wäre tatsächlich die Idee, festzustellen, ich mache einfach keine Fehler, ne, perfekt zu sein. Dann brauche ich auch nicht über meine Balken oder meine Splitter nachzudenken im Auge. Und ich möchte gerne mit dir darüber nochmal nachdenken. Stell dir vor, ja, keine Fehler zu machen bedeutet, dass du damit unantastbar bist. Ja, du machst ja keine Fehler, du bist perfekt. Das ist wie so eine Rüstung. Und wenn wir über Fehlerkultur reden und dabei eine Führungsperson haben, die fehlerfrei ist, perfekt ist, was hat das wohl für einen Einfluss auf deine Mitarbeitenden? Was hat das für einen Einfluss auf deine Freunde? Was hat das für einen Einfluss auf deine Familie? Fehler werden auf einmal nicht nur schlecht definiert, sondern sie machen sogar Angst. Und das nur, weil du selbst für dich auf die Fahne geschrieben hast, du möchtest perfekt sein. Solltest du zu denjenigen gehören, die mit ihrem Perfektionismus kokettieren, dann solltest du das ernsthaft hinterfragen. Die Außenwirkung kann desaströs sein. An dieser Stelle hier tatsächlich nochmal so der Hinweis, wie geht es dir mit dir selbst und deinen Fehlern? Wie geht es dir mit den Menschen, die Fehler gemacht haben, und zwar an dir Fehlverhalten gemacht haben oder aber an Dingen, die für dich und dein Unternehmen, für dich und dein Team wichtig waren? Und wie gehst du mit Menschen um, die Fehler machen, weil es um Prozesse geht, an denen du irgendwie beteiligt bist? Fehlerkultur fällt nicht vom Himmel, das habe ich eben schon gesagt. Und Fehlerkultur wird erst dann gut, wenn du mit dir beginnst, nicht mehr die Schuldfrage, nicht mehr den Perfektionismusantrieb zu verfolgen, sondern die Lernfrage für dich zu etablieren. Denn dann ist es intrinsisch, dass du mit deinem Team, mit deinem Umfeld, mit deiner Familie, mit deinen Freunden genauso umgehst. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du in diesen Freiraum hineinkommst, in dem nicht Fehler glücklich machen, aber in dem Fehler dich weiterbringen. In diesem Sinne wünsche ich dir einfach viel Freude beim Ausprobieren. Denn ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Und deswegen dieses Mal eine Episode erneut wieder von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.